In Deutschland gibt es inzwischen mehr als 200 Millionen Mobilfunkanschlüsse. Seit 2010 hat sich diese Zahl fast verdoppelt. Dazu gehören natürlich auch eine entsprechende Menge an Smartphones sowie Rechenzentren und KI im Hintergrund. Wie viele Mobilfunkanschlüsse gibt es eigentlich bei euch zu Hause oder in euren Unternehmen? Und habt ihr euch schon einmal Gedanken über Nachhaltigkeit und CO2-Emissionen in diesem Zusammenhang gemacht? Wenn nicht, seid ihr heute hier genau richtig, wenn doch übrigens auch. Denn wir wollen euch zeigen, wie man Mobilfunk ganz anders und vor allem viel nachhaltiger denken kann.
Wohin soll's gehen? Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Privater und unternehmerischer Erfolg ist eine Frage der Werte.
Nachhaltigkeit, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gesellschaftliche Verantwortung.
Stelle deinen Kompass neu ein. Ideen gibt's jetzt im Podcast Gewinn mit Sinn von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte.
Damit ein Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Jürgen Schöntauf und ich freue mich, heute Alma Sprivilla, Mitgründerin und Geschäftsführerin von dem Mobilfunkanbieter, dem nachhaltigen Mobilfunkanbieter WeTel, als meinen Gast begrüßen zu dürfen. Hallo Alma, schön, dass du heute hier bei Gewinn mit Sinn zu Gast bist und ich bin schon ganz gespannt, wie man Mobilfunk nachhaltig gestalten kann.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Alma, du bist aber, bevor wir jetzt mal in den Mobilfunk einsteigen, du bist seit Ende letzten Jahres auch im Vorstand des großartigen Bundesverbandes Nachhaltige Wirtschaft BNW. Bist du bei WeTel nicht mehr ausgelastet oder wieso?
Ich bin tatsächlich schon seit 4,5 Jahren im Vorstand vom Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft und das war auch mit genau der Sinn. Okay. Warum wir ein Unternehmen gegründet haben, weil wir mit dem Unternehmen nicht nur ein eigenes Unternehmen haben wollen, das ist ja eine schöne Sache, sondern wir wollen vor allen Dingen was bewirken im Unternehmen, aber auch über das Unternehmen hinaus. Und da ist Lobby für das Gute, wie man so schön sagt, eine gute Sache. Und da ist der BNW für uns genau der richtige Verband, weil wir uns für Nachhaltigkeit auf allen Ebenen, also ökonomisch, ökologisch und sozial einsetzen und das eben auf politischer Ebene, auf Bundesebene und damit am Ende vielleicht sogar mehr bewirken können als rein im Unternehmen.
Ich hatte ja schon einige aus dem BNW zum Gast, inklusive Katharina Reuter, der Geschäftsführerin. Axel Kaiser war auch schon da und noch der eine oder andere, die dort Mitglied sind. Bin großer Fan von dem Verein, also wunderbar. Aber Nachhaltigkeit ist ja jetzt auch kein Thema, das du erst so jetzt vor ein paar Jahren so zufällig entdeckt hast. Du beschäftigst dich ja schon ganz lange damit, ne? Auch als Kind hast du dir schon Gedanken darüber gemacht und später hast du am Fraunhofer-Institut 12 Jahre lang Solarzellen für industrielle Anwendungen entwickelt. Was hat dich denn an dem Thema schon so früh fasziniert? Wie kommt man als Kind dazu, das zu machen und das dann auch tatsächlich in seinem Berufsleben später so konsequent weiterzuführen?
Also als Kind war das so klassisch, wie Kinder so denken. Ich war im Wald und irgendwann ist mir klar geworden, weil ich gelernt hatte, die Bäume und die ganzen Pflanzen um uns herum, die wachsen ja alle aus Sonnenlicht. Also das ist die Hauptenergiequelle, die wir haben durch Photosynthese. Das habe ich irgendwie gelernt. Und dann habe ich irgendwann gedacht, Moment mal, wenn diese ganzen Wälder, die ich kenne, alle aus Sonnenenergie wachsen, dann nutzt eigentlich der Mensch die nicht. Das muss doch mal jemand machen. Als Kind ist man ja immer so ein bisschen, ach, das muss doch mal jemand machen. Gab es natürlich schon, Photovoltaik war längst erfunden, das habe ich nicht erfunden. Und habe gemerkt, dass ich das wahnsinnig fasziniert, dass man aus der Sonnenstrahlung direkt Energie machen kann. Und habe dann tatsächlich auch was studiert, Energie- und Umweltmanagement nennt sich das. Das ist Wirtschaftsingenieursstudiengang mit starkem Fokus auf erneuerbare Energien und Klimafolgenforschung. Und habe dann auch gemerkt, dass mich Wind ähnlich fasziniert, aber Solar noch mehr, weil Wind kann man spüren. Da hat man das Gefühl, ja klar, das dreht sich. Man hat auch vielleicht selber als Kind mal so diese Mini-Windräder quasi in der Hand. Und Solarzellen waren irgendwie so mystisch. Man spürt ja Sonnenstrahlung auch auf der Haut, aber dass daraus direkt Strom generiert werden kann, ohne Bewegung zwischendrin, also durch diesen Fotoeffekt, das fand ich wahnsinnig faszinierend. Und dann habe ich mich als Wirtschaftsingenieurin bei einem Fraunhofer beworben und habe dort Solarzellenforschung gemacht und es ist tatsächlich genauso spannend, wie ich dachte. Und ich finde es nach wie vor total toll, aber 12 Jahre Forschung haben mir gereicht.
Ich stelle mir das gerade so vor, also komm mal als Kind nach Hause oder irgendwo hin und sagt, Mensch, warum nutzen wir eigentlich nicht die Sonnenenergie? Und dann sagt irgendein Erwachsener, wir haben doch Atomenergie und wollen Kernfusion machen. Wird man dann da nicht sofort ernüchtert?
Ich glaube, meine Eltern haben nicht so reagiert. Tatsächlich. Die waren da eher aufgeschlossen und haben unsere Neugier immer stark gefördert. Es war dann gar nicht so oft Thema, glaube ich, aber diese Faszination, also ich habe dann halt gelernt, okay, das gibt's schon. Und dann fand ich das total toll, dass es das gibt. Aber das war noch total in der Nische damals. Also wir hatten auch keine Solaranlage auf dem Dach oder so, was so Öko war, mein Haushalt, in dem ich aufgewachsen bin, nicht. Aber es hat trotzdem nie aufgehört, diese Faszination, dass ich gedacht habe, irgendwas muss man ja später beruflich machen, was man nicht gerade in der Grundschule vielleicht gelernt hat. Und da habe ich gemerkt, dass mich das einfach bewegt, dass wir den Planeten, also unsere Lebensgrundlage so erhalten, dass wir darauf leben können. Man darf ja, also ich sage gar nicht mehr Umwelt, weil das ist nicht, das grenzt den Menschen so ab. Und wir sind ja Teil von der Natur. Und ich möchte gerne lebenswertes Leben für mich, aber auch für alle zukünftigen Generationen. Und das geht auf eine ganz schöne Art und Weise mit erneuerbaren Energien. Und ich kann nach wie vor nicht verstehen, warum wir das nicht total als Fokus machen, statt weiter auf Kernfusion zu hoffen. Oder ich weiß auch nicht, warum wir das tun.
Ja, das stimmt. Aber das ist ja auch jetzt so direkt so ein Thema, wenn ich mal so ein bisschen zurückrechne, warst du ja auch so in der absoluten Boomzeit der Solarenergie dann dabei, das mitzuentwickeln. Wie hast du das denn dann eigentlich erlebt, als dann so ab 2012 bis 2015 Peter Altmaier im Verbund mit der heutigen Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, die damals ja noch Staatssekretärin war, ich glaube im Umweltministerium, quasi der deutschen Solarindustrie, man kann schon fast sagen, den Todesstoß versetzt haben. Die haben da ja schon kräftig dafür gesorgt, dass der Boom, der hier in Deutschland war, schlagartig zu Ende war und auch fast 100.000 Arbeitsplätze abgebaut werden mussten oder nicht mehr da waren. Wie hast du das denn so für dich erlebt?
Das war wirklich, ich fand das wirklich dramatisch, weil du hast recht, ich war total dabei und weil ich, Fraunhofer macht ja Forschung in die industrielle Anwendung. Also und ich war quasi sehr stark in der Industrie. Also ich habe neue Solarzellenkonzepte und Prozesse entwickelt und habe jetzt entweder mit Industrieunternehmen gemacht und bin dann teilweise auch zu denen gefahren und habe Prozesse vor Ort implementiert oder mit denen gemeinsam weiterentwickelt. Das heißt, ich kannte diese ganze Firma alle persönlich und die Menschen, die dort gearbeitet haben und wusste dementsprechend ja auch, was für Idealisten das sind. Das war ja ganz viele nicht Leute, die dachten, sie werden damit reich, sondern sie leisten einen Beitrag und wie motiviert die waren. Und das war richtig bitter zu sehen. Ab 2011 haben sie das EEG das erste Mal geändert und dann 2012 direkt dahinter. Und es gab sehr, sehr viele Diskussionen bei uns intern, auch mit den Industriepartnern, dass wir gesagt haben, okay, das 2011. Da haben auch alle gesagt, ja gut, als Branche, wir müssen auch das sportlich nehmen. Wettbewerbsfähigkeit ist wichtig. Dieser Herausforderung müssen wir uns vielleicht stellen. Aber das dann 2012 direkt nochmal zu machen, war meiner Meinung nach klar, dass die Branche weitestgehend stirbt. Und das war auch damals Konsens innerhalb der Branche, dass das nicht mehr machbar ist und auch gar nicht so gedacht ist, dass die Branche in Deutschland dadurch überlebt. Und das war schon richtig bitter mit anzusehen, weil wir ja vorher auch ewig viel Fördergelder investiert hatten, um das alles aufzubauen in Deutschland und ja Weltspitze waren. Also ganz viel von der Photovoltaikentwicklung weltweit fußt auf Programmen, die Deutschland mit vorangetrieben hat. Nicht alleine, es gibt auch andere Länder, die sich ja viel engagiert haben, aber wir waren wirklich die Solarindustrienation schlechthin, obwohl wir gar nicht so viel Sonne haben. Und das haben wir einfach aufgegeben. Das ist ja auch strategisch, wenn ich mir das aus Unternehmenssicht vorstelle, nicht schlau, so eine Branche einmal sterben zu lassen. Und habe damals schon gemerkt, dass man, also einerseits diese Arbeitsplätze, ich habe damals sogar von 200.000 Arbeitsplätzen gehört, ich weiß aber nicht genau, welche Zahl stimmt, was mich damals schon umgetrieben hat, ist, dass es keinen Aufschrei dagegen gibt. Also alle erinnern sich bestimmt an den Aufschrei von den letzten 8.000 Kohlekumpels, die wir hatten. Und die individuellen Schicksale, die will ich nicht kleinreden. Aber als Volkswirtschaft, 8.000 Jobs, von denen wir wissen, dass wir sie nicht weiterführen. Und es geht nur noch darum, wann. Gegen zukunftsgerechnete Technologiejobs. Warum gab es da keine Welle der Empörung? Und die Antwort ist ganz einfach, es gibt keine gute Lobby dahinter. Weil es gibt ja den Verband Erneuerbare Energien in Deutschland, aber der ist nicht annähernd so mächtig wie fossile Lobbyverbände. Und das ist auch ein großer Anlass gewesen, warum ich mich engagieren wollte und warum ich jetzt auch im Bundesverband im Vorstand bin, um auch da laut zu werden und der Politik einfach auch ein Gegengewicht zu zeigen zu fossilen Interessen und zu sagen, die Wirtschaft ist halt nicht einheitlich. Es gibt ganz viele Unternehmen, die wollen das anders und arbeiten auch anders.
Man darf auch nicht vergessen, dass das EEG von, ich glaube, 2000 wurde es ja bestimmt, da haben uns ja viele, viele Länder drum beneidet. Das war ja eigentlich überhaupt erst der Anstoß, auch in vielen anderen Ländern etwas zu unternehmen, etwas zu machen. Naja, und dann so ab 2012, 2015, glaube ich, hat sich China herzlich bei uns bedankt, weil die das einfach alles übernommen haben. Aber wenn wir schon so kurz in der Politik waren und unsere aktuelle begeisterte Gasministerin erwähnt haben, eine Wirtschaftsministerin, sorry, die am liebsten trotzdem, und da wiederholt sich dann doch Geschichte, die erneuerbaren Energien scheinbar aufhalten möchte, warum auch immer. Aber angenommen, du wärst gerade Wirtschaftsministerin, was würdest du denn in der aktuellen Situation unternehmen? Was wären so deine Schritte, um das Thema nach vorne zu bringen? Was ist deiner Meinung nach jetzt gerade eigentlich besonders wichtig, was von der Politik kommen müsste?
Eine sehr schwierige Frage. Was besonders wichtig ist, ist leicht zu beantworten, Planungssicherheit. Also Politik hat eigentlich eine Lenkungswirkung für die Zukunft. So ist Politik gedacht. Und zwar nicht kurzfristig, sondern langfristig. Die sollen eigentlich die Rahmenbedingungen vorgeben. Ehrlich gesagt auch so, wie die FDP das immer proklamiert. Innerhalb derer sich die Unternehmen, weil die grobe Richtung ist vorgegeben, aber es gibt einen großen Spielraum und daran sollen sich die Unternehmen halten. Und das hat auch lange gut funktioniert. Was nicht funktioniert, ist, wenn man das Gefühl hat, nach der Wahl ändert sich das wieder und es werden Sachen zurückgedreht, was die Vorgängerregierung gemacht hat oder so krass abgeschwächt, dass ich als Unternehmen keine Planungssicherheit habe. Und das auch das Gefährlichste, was wir gerade sehen für die Wirtschaft in meinen Augen, ist weder die CO2-Grenzwerte oder der Preis. Daran könnten sich alle Unternehmen gut orientieren, wenn sie Planungssicherheit hätten. Und wir sehen das übrigens, ich möchte ein Beispiel hervorheben, wo das leicht zu verstehen ist. Unsere Automobilindustrie hat ein Riesenproblem gerade und ein großer Teil davon ist, ich weiß das ja nicht genau, es muss aber auch so um 2015 rum gewesen sein, sollten in der EU die Grenzwerte, also die Flottengrenzwerte, herabgesetzt werden. Alles ausdiskutiert, es war eine Proforma-Abstimmung und am Abend vorher, weil der Lobbydruck so groß war in Deutschland, hat Merkel die anderen Länder angerufen und gesagt, Deutschland stimmt dagegen und damit war das gekippt. Obwohl das schon man war sich einig, es war nur noch Handheben, Ja sagen und in dem Moment hat Deutschland das gekippt und das ist ja nicht Merkels private Überzeugung, das war enormer Lobbydruck und das ist ja auch ein Lerneffekt für so eine Branche, die dann denkt, ah ja, okay, wenn wir laut genug sind und da rein Geld investieren in Lobbyarbeit, da können wir dafür sorgen, dass wir mit den Autos, die wir schon haben, mehr Geld verdienen können oder Technologie. Wenn sie sich stattdessen auf Zukunftstechnologien konzentriert hätten, wie Elektroantriebe und damals waren noch Brennstoffzellenautos hoch im Kurs auch, dann ständen wir jetzt woanders und hätten nicht das Problem, dass die besten Elektroautos oder günstigsten Elektroautos woanders herkommen. Und das sieht man so richtig, jetzt wollen wir die Automobilindustrie vielleicht wieder retten in Deutschland, weil sie so, die sind ja gar nicht pleite, aber es geht ihnen schlechter als vorher. Und es gibt wieder einen Aufschrei, aber die Lösung ist ja nicht, jedes Mal zu retten. Die Solarindustrie haben wir auch nicht gerettet. Da wurde dann ja auch gesagt, okay, nicht mehr wettbewerbsfähig, dann sterben die halt. Muss man sich schon überlegen, was man langfristig jetzt landen will. Bisschen konkreter als Wirtschaftsminister, was würde ich machen? Also das Einfachste, was man sagen kann, ist das weitermachen, was Robert Habeck gemacht hat. Man sieht ja sogar, dass ganz viele Sachen im Hintergrund in Wirklichkeit weiterlaufen, weil der hat sich halt extrem gut beraten lassen, hat sich überlegt, okay, was ist zielführend für Deutschland? Sehr wohl wirtschaftsorientiert und so wie das Gebäudeenergiegesetz, was es ja weiterhin gibt, sind da sehr viele Sachen dabei, die man einfach belassen könnte und konsequent weiterführen könnte. Und dann wären wir auf einem sehr guten Kurs. Das wäre die einfachste Antwort quasi da drauf, weil ich würde gar keine disruptiven Veränderungen vornehmen, weil ich glaube, dass das mehr zur Spaltung der Gesellschaft beiträgt und das ist nicht sinnvoll. Wir sollten uns eher darauf einigen, dass also ich als Person hätte gerne viel, viel, viel naturorientiertere Politik, um das parteineutral auszudrücken. Aber darum geht es nicht. Das ist ein ganzes Land. Wir müssen einen Kompromiss finden, auf den wir uns einigen können, eine Zukunftsvision, zu der wir hinwollen. Und darauf müssen wir konsequent zusteuern. Und die Wirtschaft kriegt das dann schon hin, wenn die Rahmenbedingungen klar und zuverlässig
sind. Das ist doch mal eine Ansage. So werden wir das jetzt mal in die Politik reinbringen. Wäre schön, wenn das dann auch umgesetzt würde. Aber dann haben wir jetzt so ein bisschen so eine Überleitung zum Thema heute, was ihr nämlich macht. Und du bist ja eben, wie gesagt, nicht nur im Vorstand von einem Verband für nachhaltiges Wirtschaften, sondern ihr seid im Bereich Mobilfunkanschlüsse unterwegs und ihr bezeichnet euch ja selbst als nachhaltiger und fairer Mobilfunkanbieter. So, jetzt ist natürlich spannend, wie schafft man es, Mobilfunk nachhaltig zu bekommen? Wie funktioniert das und was macht ihr da anders als andere Anbieter?
Tatsächlich ist es da mal sinnvoll, man fängt mit der Problembeschreibung an, weil das im Mobilfunk noch nicht so bekannt ist. Die Telekommunikation in Deutschland verursacht mehr CO2-Emissionen als der innerdeutsche Flugverkehr. Und auch weltweit ist das so, dass Telekommunikation in Summe mehr CO2-Emissionen verursacht als der Flugverkehr. Der gesamte Flugverkehr, das muss man sich wirklich vergegenwärtigen. Alle haben verstanden, dass Fliegen ein Problem ist. Telekommunikation ist, glaube ich, nicht so bewusst, dass das ein Thema ist. Liegt hauptsächlich daran, dass Telekommunikation sehr viel Energie verbraucht, also Strom, für Rechenzentren, die ganzen Mobilfunkmasten, die wir haben und ähnliches, dann werden sehr viele Daten übertragen. Das braucht Energie und diese Energie ist in großen Teilen nicht aus erneuerbaren Energien, was erstmal unnötig ist. Man könnte das natürlich aus Erneuerbaren machen. Das ist der größte Teil. Es gibt noch den Teil der Hardware-Infrastruktur, der auch nachhaltiger werden muss, ist aber gerade bei Mobilfunk, was über Masten funktioniert, wirklich der kleinere Teil. Der größere Teil ist die Energie. Das macht bisher keiner der großen Anbieter, die man in Deutschland kennt, konsequent mit Ökostrom. Ist eine Kostenfrage. Ganz klar. Ne? Das ist halt in der Größenordnung, kostet das viel Geld. Was wir machen ist, wir nutzen ja das Netz von der Vodafone, das heißt ein bestehendes Netz, weil noch ein Netz braucht Deutschland auch nicht. Wir sollten lieber Lücken schließen, aber nicht noch ein neues Netz aufbauen, in meinen Augen. Wir bilanzieren aber alle CO2-Äquivalente, die natürlich bei uns entstehen, aber vor allen Dingen Scope 3, also das, was bei Vodafone im Netz entsteht, sehr großzügig kalkulieren wir die mit Sicherheitsfaktor und kompensieren diese CO2-Äquivalente über Pflanzenkohle hier in Deutschland oder Zentraleuropa. Der Vorteil von Pflanzenkohle ist, dass Kohlenstoff, der ist schon in pflanzlicher Form gebunden, wird eben verkohlt, dann ist das so ähnlich wie die Grillkohle, die man kennt. Das wird im Biolandbau in den Acker gemischt. Das verbessert die Bodenqualität für Mikroorganismen, bessere Wasserspeicherkapazität, was auch ein Thema ist, auch in Deutschland, obwohl es genug regnet. Und so bleibt das dann mindestens hunderte Jahre gebunden. Also ist auch was, was nicht gefährlich ist, dass zeitnah das CO2 wieder freigesetzt wird. Das machen wir und wir selber, Wirtschaft natürlich extrem nachhaltig ist, aber der kleinere Teil, ne, wir fahren nur Bahn und das Büro ist weitestgehend papierfrei und ähnliches. Aber das ist natürlich der kleine Teil, wenn man ehrlich ist. Und ein weiterer großer Standpfeiler ist, dass wir in erneuerbare Energien investieren und tatsächlich sagen können, dass wir für mehr Ökostrom verantwortlich sind, als unsere Kunden für die Nutzung von Mobilfunk benötigen würden. Wir können aber nicht dafür sorgen, dass es der gleiche ist, den man mit Mobilfunk nutzt. Aber wir investieren gemeinsam mit zum Beispiel Ecosia in Solaranlagen oder wir haben hier im Freiburger Stadtgebiet in Windrad mit investiert oder mit Procon in Windräder investiert, um einfach die Energiewende voranzutreiben in Deutschland, weil das am Ende bei Telekommunikation der erste große Batzen ist, der weg muss.
Ihr seid als Investoren in anderen Unternehmen drin oder beteiligt ihr euch einfach an Projekten? Wie läuft das genau dann?
Es gibt sowohl als auch. Also bei Ecosia haben wir gemeinsam, gibt es eine GmbH und KKG, da sind wir Kommanditisten, heißt das. Also GmbH und KKG heißt ja Kommanditgesellschaft und in dieser Kommanditgesellschaft kann man Kommanditistin sein. Ich weiß nicht, wie viele Zuhörerinnen das wissen, das ist schon ein sehr spezielles Gesellschaftsrecht. Da sind wir also wirklich selber beteiligt an dieser Gesellschaft, die mehrere Solarparks gebaut hat. Oder gebaut hat die physikalisch jemand anderes, aber die hat es quasi orchestriert. Bei Procon haben wir Anteile an der Genossenschaft, aber an einem speziellen Windpark zum Beispiel. Und hier in Freiburg sind das Windräder auf dem Rosskopf, heißt der. Das ist auch eine Genossenschaft, die weitestgehend über Bürgerbeteiligung funktioniert. Und wir haben eben auch ein Darlehen gegeben, um diese Windräder mit zu finanzieren, weil man ja immer einen Teil Eigenkapital braucht. Das geben wir mit, unter anderem. Und dann kriegt man einen großen Teil von der Bank für solche Anlagen. Also immer so 20-80, ganz grob kann man bei Erneuerbaren meistens rechnen. Aber das Eigenkapital ist halt zentral, um es machen zu können. Und da geben wir Geld. Und wir suchen auch noch Projekte. Also wenn jemand eins hat, unser größtes Interesse ist gar nicht, dass wir gute Rendite haben, sondern vor allen Dingen, dass mehr Erneuerbare gebaut werden in Deutschland.
Einige Kontakte. Ich kannst in meinen Podcast reinhören. Angefangen von Fabio Griemens mit Helio Connect oder Joachim Plesch, Scorpion oder jetzt meinen letzten Podcast. Das ist jetzt nicht erneuerbare Energien, aber hier Jakob Neu und Hannes Brandner mit CQT Carbon, die suchen gerade Investoren, weil die CO2 aus der Luft abscheiden wollen mit schnell wachsenden Pflanzen, die dann auch zum Teil zur Pflanzenkohle verarbeitet werden oder eben einfach für alle Ewigkeiten verschlossen werden. Also auch ein ganz spannendes Projekt. Also da kannst du bei mir jede Menge tolle Sachen finden, wenn ihr noch Geld loswerden wollt. Ihr habt ja ohnehin, das führt mich jetzt hier zu einer anderen Frage, ihr habt auf eurer Webseite ja den Punkt Sinn statt Profit und darunter dann Wirtschaft zum Wohle aller. Und jetzt persönlicherweise bin ich dann natürlich sofort dabei, aber ihr müsst ja auch Gewinne erwirtschaften, wenn ihr selber wachsen wollt und weiter investiert. Das heißt, da seid ihr schon sehr gewinnorientiert, aber da ihr ja auch Verantwortungseigentum seid oder das im Sinne des Verantwortungstums umgewandelt habt, investiert ihr quasi wirklich alle Gewinne, die ihr erzielt, dann nach außen. Oder wie läuft das?
Nach außen ist nicht die Formulierung, die ich benutzen würde. Im Verantwortungseigentum ist es so geregelt, dass wir Gewinne nur im Unternehmenszweck einsetzen dürfen. Unternehmenszweck ist in der GmbH-Satzung, also eine GmbH, verankert. Das ist zum Beispiel Klimaschutz, Datenschutz, aber im Sinne der Fairness und Transparenz zum Beispiel auch, wie man mit Mitarbeitenden umgeht. Man könnte auch sagen, das Unternehmen erwirtschaftet Gewinne, die Gehälter sind nicht exorbitant, die Inflation steigt, wir erhöhen vielleicht auch Mitarbeitenden Anzahl, wenn die Belastung hoch ist oder eben die Gehälter. Aber sonst darf das Geld eben nur für den Zweck des Unternehmens ausgegeben werden und das wird sichergestellt. Viele kennen das, wie Bosch das macht. Bosch hat zwei Stiftungen, die dafür sorgen, dass Bosch selber unverkäuflich ist und auch die Gewinne nicht privatisiert werden. Die haben einen angestellten Geschäftsführer, dem gehört das der Laden nicht. Und der sichert das eben, dass es nichts zu Privatinteressen gibt, weil ich mache mal das Beispiel, wenn Retail jetzt, da sind wir noch nicht, aber 2 Millionen Gewinn macht, brauche ich gar nicht drüber nachdenken, ob ich lieber einen Porsche oder einen Lamborghini haben will oder doch einen Tesla, weil das kann ich gar nicht entscheiden, ich kriege das Geld ja nicht, sondern ich kann mir nur überlegen, eben höhere Gehälter, mehr Photovoltaikanlagen, vielleicht ein neues Geschäftsfeld, wo wir mehr Wirtschaftstransformation bewirken können. Über solche Sachen können wir nachdenken und das ändert die Art zu denken, würde ich sagen. Wenn man gar nicht darüber nachdenken braucht, ob man, was man privat damit machen würde, sondern es im Unternehmenszweck ist und eben auch, es sorgt dafür, dass wir unverkäuflich sind. Also es ist nicht unüblich, dass kleine Unternehmen, wenn sie in einer Branche erfolgreich sind, wo die von Großen dominiert wird, dass die einen kaufen wollen. Wurden wir auch schon mehrfach gefragt, habe gesagt, könnten uns vorstellen, mit euch zusammenzuarbeiten, kann man Anteile an euch erwerben. Ne? Das wirkt dann immer so, als wenn sie einen Einfluss nehmen wollen, weiß ich natürlich nicht. Und unsere Antwort ist ganz, wir sind da ganz souverän und sagen, geht gar nicht, weil wir können gar keine Anteile verkaufen. Und das macht es schon auch einfach, sich dem zu widersetzen, weil wenn mir jemand 50 Millionen anbietet, dann gibt es ja schon immer diesen Moment, wo man denkt, wie viel könnte ich damit bewirken? Aber wenn so ändern wir die Art des Wirtschaftens nicht, wenn wir dann immer Kleinunternehmen wieder verkaufen und auch im Moment sehen wir viel, was in den USA passiert und der große Unterschied zwischen unserem Wirtschaftssystem ist, dass bei denen sehr viel zentralisierte Wirtschaft ist in großen Tech-Konzernen und es ganz wenig Mittelstand gibt. Und in Deutschland ist es genau andersrum. Wir haben wahnsinnig viel Mittelstand und ein paar große Unternehmen, die aber nicht die gleiche Macht haben oder es gibt weniger Machtkonzentration. Wir haben natürlich Automobilkonzerne, fallen einem sofort ein, die vielleicht mehr Lobbymacht haben, aber es ist nicht so zentralisiert wie in den USA, dass die auch Umsätze haben, die in die Größenordnung von dem BIP von irgendeinem anderen Land gehen oder sowas. Und das ist schon, ich finde, das ist das bessere System, weil es, glaube ich, besser mit der Demokratie vereinbar ist langfristig.
Aber ihr könntet schon Investoren haben, nur die hätten kein Mitbestimmungsrecht.
Ganz genau.
Ja, und das heißt, auch wenn einer von euch, ihr seid ja, glaube ich, 3 Geschäftsführer oder 3 Gründer, wenn jetzt du oder irgendeiner andere jetzt rausgehen würdet, ihr hättet dann auch keinen Einfluss mehr, also kein Mitspracherecht mehr über Anteile, Unternehmensanteile an dem Unternehmen. Ihr wärt einfach raus.
Genau. Also wenn ich jetzt kündigen würde, theoretisch, dann habe ich ab sofort kein Mitbestimmungsrecht über das Unternehmen. Was es schon gibt, der Transparenz halber muss man das sagen, aber auch um andere Gründende nicht zu demotivieren. Es gibt Gründungskompensation, weil wir natürlich am Anfang wie alle kostenneutral fürs Unternehmen gearbeitet haben, im Aufbau oder auch selber Geld reingesteckt haben. Das sind, bei uns heißen die C-Anteile, die haben ein beschränktes Gewinnbezugsrecht, die dürfen aber nur an die GmbH selber verkauft werden. Das heißt, wenn die GmbH Gewinne macht, darf ein Teil der Gewinne verwendet werden, um uns diese Anteile, die keine Stimmrechte haben, abzukaufen, um uns, wenn das Unternehmen sehr erfolgreich ist, eben eine Gründungskompensation auszuzahlen. Die ist gedeckelt mit dieser Purpose-Stiftung, die eben den Veto-Share bei uns hält. Die haben die Rechnung auch nachvollzogen und gesagt, ja, das ist okay. Das ist nicht über die Maßen, kann man nachvollziehen. Wir sind in Wirklichkeit 4 Gründer. Der eine ist nur wenig im Operativen gewesen, deswegen fällt der aus immer nicht auf. Das passt. Und ich glaube, in Summe würden wir maximal, je nachdem wie es läuft, 5 Millionen bekommen zu viert. Natürlich vor Steuern, ne? Müssen wir natürlich versteuern.
Ihr habt ja ohnehin bei Vitel Schlagzeilen gemacht im letzten Jahr, weil ihr euch entschieden habt, die Transparenz bei den Gehältern einzuführen. Ne? Jeder weiß jetzt bei euch, was der andere verdient. Ich könnte dich jetzt fragen, was verdienst du eigentlich? Aber machen wir jetzt mal nicht. Wie seid ihr denn zu dem Schritt gekommen und haben dann auch alle gejubelt, dass das jetzt ganz toll ist? Denn generell gilt ja so eigentlich in Deutschland eher der Grundsatz, über Geld redet man nicht. Wie kam es zu denn diesem doch sehr bemerkenswerten Schritt?
Also eigentlich hatten wir von Anfang an gedacht, dass wir irgendwann die Gehälter transparent machen. Aber wie das so ist, am Anfang ist man mit anderen Dingen beschäftigt. Da haben wir als Gründer erstmal die Gehälter festgelegt, hatten schon ein möglichst faires Modell uns überlegt. Aber da waren andere Sachen wichtiger dann auch. Oder ist ja auch alles sehr turbulent, man denkt ja auch nicht ständig drüber nach. Und irgendwann haben wir gemerkt, wir hatten dann ein paar Ausnahmen gemacht, weil alle Leute kennen das, wenn man Vertriebler oder einen ITler sucht. Die kriegt man meistens nicht für so geringes Geld. Und dann hatten wir Ausnahmen gemacht und irgendwas ist uns aufgefallen, so geht's nicht weiter. Und da gab es den Moment, wo wir dachten, hey, das wäre einfach auch an der Zeit. Es war auch so ein bisschen die Stimmung im Team. Wir waren davor relativ stark gewachsen ein Jahr lang. Und das war schon Ende 2023, haben wir uns dann entschieden, bevor wir jetzt hier weiter rumlavieren und noch mehr Ausnahmen machen oder in der Geschäftsführung alleine nachbessern, sage ich mal. Wir wollten auch immer Transparenz für Gehälter machen, dann halt jetzt. Haben das im Team angekündigt, haben gesagt, wir machen ein Meeting, da würden wir die Gehälter transparent machen. Ihr könnt aber ein Veto einlegen, weil wir gesagt haben, wir machen jetzt erstmal einfach intern transparent, wie es gerade ist, um dann gemeinsam zu entscheiden, wie es denn in Zukunft sein soll. Und das war schon ein emotionales Meeting. Und es gab auch eine Kollegin, die ganz klar gesagt hat, sie möchte das persönlich nicht, weil für sie ist das ein emotionales Thema. Sie hat gelernt, dass man wert ist, was man verdient. Auf dem schwäbischen Raum kann man sich vielleicht vorstellen.
Definieren sich ja viel über das Gehalt und es bestätigt dann ja auch die Wichtigkeit im Unternehmen und letztendlich bestimmt es dann oft den Selbstwert, ne, wenn man dann auch plötzlich im Vergleich zu anderen ist, kann ich mir das auch für manche schwierig vorstellen.
Aber das Starke war, dass sie gesagt hat, für sie persönlich möchte sie es nicht, aber sie findet, dass es für Retail als Unternehmen der richtige Schritt ist und die richtige Richtung. Und deswegen findet sie es trotzdem richtig, das zu machen, auch wenn sie ganz persönlich eigentlich nicht so gerne möchte. Ja. Das war wirklich stark, weil sie hat auch gesagt, ich sage das jetzt so und ich bleibe auch hier und mach das bitte. Aber ich muss es einmal sagen, ich persönlich möchte das eigentlich, als Mensch fällt es mir sehr schwer. Dann haben wir es gemacht. Dann gab es eine sehr emotionale Phase, wo diese Ungerechtigkeiten, die auch im System vorhanden waren, sehr stark diskutiert wurden und sehr viel auch emotionale Arbeit, denke ich, und Raum da sein musste, das zu klären, wie das passiert ist.
Wie lange hat das ungefähr gedauert, so diese Phase, bis das...
Ja, ich würde sagen 3 Monate ungefähr. Über den Jahreswechsel war es allerdings. Das heißt aber auch ein bisschen Zeit mit weitestgehend Abstand voneinander. Und dann war aber klar, okay, jetzt können wir es gemeinsam besser machen. Dann hat sich eine Gruppe geformt, die also mit so Männer und Frauen drin waren, dann irgendwie alleinerziehend, alleinlebend in Partnerschaft und so, also unterschiedliche Lebensmodelle auch abgebildet waren. Ich war jemand aus der Geschäftsführung, aus den unterschiedlichen Gehaltsstufen, eine Führungskraft und so war alles dabei. Und die haben gemeinsam überlegt, okay, welche Gehaltsmodelle gibt es, die grundsätzlich zu Retail passen würden, haben das auf einem Retreat, was wir gemeinsam hatten, vorgestellt. Da wurde von allen gemeinsam abgestimmt, welches wir am liebsten haben wollen. Das wurde dann weiterentwickelt und 3 Monate später auch eingeführt. Und das hat eigentlich jetzt zu mehr Zufriedenheit geführt, weil jetzt ist es klarer. Die Leute haben auch das Gefühl, ich muss mein Gehalt nicht verhandeln, sondern wenn es Gehaltserhöhungen gibt, ne, Inflationsausgleich dann für alle und fühlen sich dadurch eigentlich fairer behandelt, weil sie sagen, es gibt halt klassischerweise zum Beispiel im Vertrieb diese Leute, die stark sind im Selbstverkaufen. Und da gibt es halt diese ruhigeren Menschen, die man aber auch braucht, die den Hintergrund sicherstellen. Und die sagen immer, ja, ich will gar nicht mein Gehalt verhandeln. Ich will einfach fair behandelt werden. Aber mir ist das auch wahnsinnig unangenehm, das zu verhandeln. Und jetzt fühle ich mich einfach fair behandelt. Und ich weiß, dass es keine Ausnahmen gibt, sondern ich weiß ja, was alle verdienen. Es steht intern im Wiki. Und das ist gut so. Und da ist jetzt viel weniger Thema. Und das haben wir eben letztes Jahr, haben wir es auch nach extern öffentlich gemacht. Also weil der Spiegel und dann auch SternTV angefragt hatten und darüber berichten wollten. Und da haben wir es dann quasi in die Öffentlichkeit getragen. Intern hatten wir es schon ein gutes Jahr lang vorher.
Anderer Gast von mir, Detlef Lohmann von AllSafe Jungfrag, der auch damals in meinem Buch Sinnstifter drin war, der hat damals ja schon gesagt, if you pay peanuts, you get monkeys. Und der sagte immer, Geld ist eigentlich so ein Hygienefaktor. Wenn der stimmt, muss man über alles andere eigentlich gar nicht mehr reden. Und die haben ja diesen tollen Schritt gemacht, dass die damals nach der Krise 2008, 2009 dann gemerkt haben, weil die Leiharbeiter zu ihm kamen und oder einer zu ihm gesagt hat, ja klar, wir sind wieder die Ersten, die gehen müssen. Und dann hat er auch gesehen, das stimmt, die tragen ein unheimliches unternehmerisches Risiko. Aber am Ende sind sie die Ersten, die natürlich auf der Straße stehen und danach haben die den Leiharbeitern mehr gezahlt als den normalen Mitarbeitern. Gab auch so einen kurzen Moment der Verwerfung, aber die haben das dann auch alle schnell verstanden, dass sie ja dafür ihren Job sicher haben. Ne? Und ich finde sowas eigentlich auch immer tolle Geschichten, die man im Grunde weitererzählen muss. Habt ihr denn dann auch bei Neuausschreibung, steht das dann in der Stellenausschreibung schon drin? Also bei uns verdient man das und Das ist das auch dann das Gehalt oder kann da trotzdem nur jemand verhandeln oder ist das dann fix quasi?
Es ist fix. Das Einzige, was es gibt, wir haben quasi ohne Führungsverantwortung zwei unterschiedliche Stufen und manche Stellen sind so ausgelegt, dass wir sagen, also es gibt quasi die Basisstufe, die hat man erstmal per se und dann gibt es eine mit, wenn man Projektleitung oder etwas mehr Verantwortung trägt intern. Und da kann man natürlich schon sagen, eine Stelle könnte so oder so besetzt werden, je nachdem, was da auch für ein Mensch kommt, ne? Ob die Person Erfahrung mitbringt oder bestimmte Qualifikationen, also von Sachen gemacht hat. Das ist das Einzige, was noch variabel sein könnte. Aber es steht auch in der Stellenausschreibung drin, dass wir ein transparentes Gehaltsmodell haben und deswegen keine Gehaltsverhandlungen möglich sind. Und ehrlich gesagt kriegen wir dadurch mehr Bewerbungen.
Das hätte ich jetzt gefragt. Hat das eine Auswirkung und die ist aber positiv für euch tatsächlich dann. Ihr habt den Eindruck, das zieht.
Das ist die sagen uns das auch. Also ne, die haben gesagt, das war ein Grund, sich zu bewerben, weil sie gesagt haben, in einem Unternehmen, wo man transparent über Gehälter sprechen kann, da will ich arbeiten.
Ja, da kommen wir gleich noch zu dem Thema Unternehmenskultur, was das macht. Weil was ich ja ganz interessant finde, ist ja, dass in der Umfrage von dem Jobportal StepStone dann gut 40% der befragten Unternehmen gesagt haben, dass sie da so bei dem Thema Gehaltstransparenz keine großen Ambitionen haben. Und würdest du jetzt aufgrund deiner eigenen Erfahrung sagen, das sollten die sich eigentlich nochmal überlegen?
Also ich würde das mal sehr abgewogen machen. Ich glaube, es ist die Zukunft tatsächlich. Also ich glaube, wir gehen in die Richtung. Deutschland ist ja auch ein Land, in dem das wirklich sehr viel nicht transparent ist. Also ich will gar nicht geheim sagen, weil es ist oft einfach nur nicht transparent. Obwohl wir Tarifverträge für öffentlichen Dienst, Verdi, alles Mögliche haben. Trotzdem ist bei uns Gehalt was sehr Privates. Das ist ja in vielen Ländern nicht so doll wie bei uns. Und ich glaube, wir gehen in die Richtung. Aber man muss sich als Unternehmen auch wirklich gut überlegen, das ist ein Prozess, das zu machen. Man kann das nicht einfach machen, das führt zu Verwerfungen, die muss man bearbeiten, damit danach die Stimmung wieder gut ist und man da irgendwie auch diese Themen, die aufkommen, bearbeitet. Und das muss man sich auch vorher klar machen, dass das ein bisschen Zeit kostet. Deswegen würde ich nicht einfach sagen, alle sollen das einfach machen. Ich glaube, dass wir mittelfristig nicht drum rumkommen, weil auch die jüngeren Generationen damit anders umgehen. Also es ändert sich auch einfach ein bisschen was in der Gesellschaft, weil denen ja auch viel mehr Sachen noch außerhalb des Gehalts wichtig sind, die sie auch fordern. Deswegen glaube ich, ist es langfristig unumgänglich, aber man soll es trotzdem nicht vom Zaun brechen.
Auch jetzt kommen ja diese ganzen Lifestyle-Teilzeit-Leute auf den Markt, ne? Also es wird ja ganz furchtbar werden, aber okay. Anderes Thema. In einem Interview hast du ja tatsächlich auch mal gesagt, dass ihr eure Mitarbeitenden sinnstiftende Arbeit bietet, was ich natürlich super finde, weil ich stehe für sinnstiftendes Unternehmertum. Und jetzt hast du gerade auch gesagt, es hat dieses Thema mit dem Gehalt hat sich auch total positiv ausgewirkt. Was hat das mit eurer Unternehmenskultur gemacht? Also wie hat sich das entwickelt?
Ja, es hat nochmal durch die Transparenz das Vertrauen gestärkt. Es hat auch für mehr Klarheit gesorgt. Also wenn es jetzt Themen zum Gehalt gibt, dann meistens, dass jemand von Stufe 1 und Stufe 2 will oder verstehen will, wie das geht oder welche Anforderungen damit verbunden sind. Das heißt, man redet viel konkreter darüber, über welches Geld reden wir, über welche Anforderungen reden wir. Und zum Beispiel auch, wir haben einmal im Jahr, mindestens das Gehaltsgremium entscheidet, wie viel Inflationsausgleich wir im nächsten Jahr bezahlen. Also das ist ja gar nicht unüblich in Tarifverträgen auch. Und wir sehen natürlich auch, das Leben wird einfach teurer. Da muss man das Gehalt immer wieder anpassen. Und diese gemeinschaftliche Entscheidung macht es auch mir, ich bin ja fürs Geld zuständig bei Retail und auch fürs Personal. Das ist viel schöner, das zu wissen, dass das quasi mitverantwortet ist von Leuten, die es betrifft, als das nur alleine zu entscheiden und zu sagen, da finde ich es halt richtig. Das ist auch wichtig, dass ich daran beteiligt bin. Aber es ist auch gut, wenn die Leute dafür ein Verständnis entwickeln. Das hat wirklich zu mehr Vertrauen und es hat uns am Ende noch näher gebracht, würde ich sogar sagen.
Es gibt ja noch ein anderes Thema, was mich interessiert. Du hast ja in deiner Zeit beim Fraunhofer-Institut teilweise so ganz alleine als Frau unter lauter Männern gearbeitet. Und es ist ja nach wie vor in Deutschland, glaube ich, nicht so üblich, dass Frauen Ingenieurin werden. Ich hatte schon eine, ich glaube, die Susanne Neuhaus hat auch Ingenieurwesen studiert damals. Also egal, aber du warst ja auch dann in einer sehr technischen Umgebung und ich stelle mir vor, dass das nicht immer so ganz einfach ist. Und ich kenne ja auch einige Trainings zum Thema Führungsverantwortung, wo dann auf Frauen so auch gesagt wird, sie sollen sich eigentlich verhalten wie Männer. Nun beschäftige ich mich auch viel mit Neurowissenschaften und liebe da auch unter anderem die Bücher von der Friederike Fabricius, die da so auch eine ganz klare Meinung zu hat zu dem Thema Neurosignatur bei jedem, auch wie unterschiedlich das eben ist. Jetzt hast du aber auch als Frau mit Männern zusammen Retail gegründet. Wie sehr hat dich das eigentlich so geprägt und hat das heute Auswirkungen so auf die Unternehmenskultur bei Vitel? Also hast du da auch was mit reingebracht, dass du gesagt hast, bei uns soll das so nicht laufen? Oder das würde mich jetzt mal interessieren, weil das ist immer so ein spannendes Thema, glaube ich, auch in der Wirtschaft.
Also auf jeden Fall habe ich viel gelernt bei Fraunhofer dadurch, auch wie man sich unter Männern durchsetzen kann teilweise. Und obwohl man ja gerade in der Wissenschaft überdenkt, es geht nur um den Inhalt, ist das natürlich, wir Menschen funktionieren halt nicht nur über den Inhalt, auch nicht WissenschaftlerInnen. Das waren schon, also die ganzen Dinge, die man so kennt, also viele Sachen habe ich auch selber erlebt davon, auch dass ich im Projekttreffen die einzige Frau war, keine Ahnung. Eine ganze Handvoll Männer im Raum und dann schon auch so Späße wie, ne, bist du eigentlich die Quotenfrau? Und dann ich sage, nee, ich leite das Projekt. Oder das, ich hatte einen Abteilungsleiter, dem war immer ganz wichtig, dass wenn ich die einzige Frau bin, dass ich nicht den Kaffee einschenke, weil er gesagt hat, er will nicht, dass die Leute direkt davon ausgehen, dass ich quasi Protokollantin und Bewirterin bin. Wobei ich das aus Gastfreundschaft total immer machen würde. Wenn Gäste zu uns kommen, dann schenke ich denen gerne Kaffee ein. Das gehört sich einfach so. Frau oder Mann, ist doch völlig egal. Aber der hatte schon recht. Ne? Wenn ich das gemacht habe, haben die ganz oft assoziiert, die hatten nichts zu sagen, obwohl ich Projektleiterin war. Ich hatte aber auch immer total viele Männer, die mich unterstützt haben. Sonst, ich war ja auch Führungskraft bei Fraunhofer, das wäre ja sonst auch nicht passiert. Insofern ist auch einfach eine kulturelle Frage, das muss ich einfach entwickeln. Und am Ende waren es auch gar nicht nur Frauen. Was ich vor allem gelernt habe, ich hatte nämlich diese Trainings auch und da werden einem Sachen beigebracht, wie Haare hoch, damit die Kinnlinie frei ist und Haare würden Männer ablenken, dann können die sich nicht so gut drauf konzentrieren, was du sagst.
Ja, also Kopftuch ist doch die Wahl, oder?
Auch so wirklich. Und ich dachte auch, was transportiert das für ein Männerbild? Also wir wollen doch auch Männer nicht gesehen werden, oder? Ihr seid doch auch nicht nur Opfer. Also ich finde das ganz schwierig und habe auch irgendwann gemerkt, nee, ich will das nicht. Und ich will auch nicht, dass Frauen sich verhalten wie Männer, sondern dass wir in gemischten Runden arbeiten, wo eine gemeinsame Kultur herrscht. Und das habe ich schon bei Retail versucht, anders zu machen. Was ich aber auch gelernt habe, dass auch Frauen haben Vorurteile gegenüber Frauen. Wirklich schlimm. Also man kann sich selber auch nicht 100% davon freimachen, dass man natürlich, wenn sich jemand mit 28 bewirbt, die in einer festen Partnerschaft lebt, man davon ausgeht, dass sie in den nächsten 10 Jahren Kinder kriegt. Ne? Und deswegen darf man das nicht fragen. Und das gehört sich auch nicht, weil das ist auch völlig egal. Aber natürlich hat man als Arbeitgeberin diesen Moment, dass man denkt, dann ist die vielleicht 1, 2, 3 Jahre weg. Also je nach, oder auch kürzer, weiß man nicht. Ja? Aber darf man halt auch nicht fragen. Oder das ist schon herausfordernd. Da fände ich ja gut, dass es wurde ja sogar ein bisschen geändert, dass Elternzeit nicht 12 Monate, 2 Monate genommen werden kann, sondern dass wir die Männer auch stärker in die Pflicht nehmen, weil das den Männern auch hilft. Ja, ich kenne die andere Seite ja auch, dass ich Männer kenne, die sagen, in ihrem Betrieb darf man nicht mehr als 2 Monate Elternzeit nehmen. Also gesetzlich darf man schon, aber die ungeschriebenen Regeln sagen, das macht man nicht. Was bist du denn für ein Arbeitnehmer, wenn du das machst? Und dass wir das anders handhaben. Und tatsächlich ist es ja so, in der Geschäftsführung, die beiden Männer haben beide 2 kleine Kinder und sind sehr aktive Väter. Das heißt, die haben nachmittageweise immer frei, weil sie die Kinder haben. Und ich habe keine Kinder und arbeite deswegen quasi die meisten Nachmittage. Das ist genau andersrum, was auch sehr interessant ist, weil sich dann die Rollenbilder auch einfach ein bisschen ändern und es eher abhängig davon ist. Aber ein Effekt, den man nicht wegreden kann, ist, dass ich als Frau viel öfter angefragt werde. Weil Leute wollen Frauen auf Bühnen haben, man will jetzt Quoten erfüllen. Das sieht nicht gut aus, ein reines Männerpanel. Deswegen werde ich viel mehr angefragt, was quasi auch zu einer positiven Diskriminierung bei uns intern führt, was auch immer wieder Thema ist natürlich. Weil ich kann das vielleicht auch gut auf Panels reden, aber natürlich ist das manchmal auch schwer zu ertragen, dass ich so viel öfter angefragt werde als die anderen beiden.
Also in Amerika schon den Gegentrend. Die eine Behörde, die sich darum kümmert, hat ja Nike jetzt verklagt wegen Diskriminierung weißer Männer. Also alles offen. Aber es ist tatsächlich,
Ich habe neulich gehört, der Marc-Uwe Kling, kennst du, der Kleinkünstler, hat mal gesagt, naja, wir könnten uns ja mal überlegen, ob wir jetzt mal 80 Jahre nur Frauen wählen dürfen, einfach um das auszugleichen, die letzten 80 Jahre. Danach hat sich das mit der Demokratie vielleicht wieder stabilisiert.
Das ist
witzig, aber das ist ja nicht wirklich das, was wir wollen. Ne? Es gibt ja nicht, das hat ja hier keine ausgleichende Gerechtigkeit, sondern wir wollen ja in einer gemeinsamen Gesellschaft leben und nicht gegeneinander argumentieren.
Aber es ist tatsächlich ja ganz spannend, was haben wir so in der Gesellschaft für ein Bild? Ich kann mich noch erinnern, das war so, glaube ich, so um die 2010 rum, da habe ich so ein Unternehmerseminar mitgemacht und da am Ende des Seminars wurde mir gesagt, Jürgen, du wärst nie ein richtiger Unternehmer. Dir ist die Familie viel zu wichtig. Also du musst dich voll da reinknien, voll da reinstürzen. Das meinten die ernst. Ne? Hab halt eine Familiengeschichte, da sind mir meine Kinder einfach unheimlich wichtig und ich möchte für die da sein. Das war immer, also wir sind Stifter Kultur mit meiner Frau zusammen. Wir haben uns das immer geteilt, so wie es am besten passt. Und mir war das auch wichtig, viel Zeit für die Kinder zu haben. Ich habe Harry Potter 4-mal gelesen und zwar komplett. 1-mal selbst und 3-mal vorgelesen. Aber das fand ich damals schon krass, dass bei mir das so ins Gesicht sagte, ich würde nie ein echter Unternehmer werden, weil ich da ja nicht zu 100% bereit bin, alles andere stehen und liegen zu lassen. Und das ist jetzt auch gerade mal gut 15, 16 Jahre her. Ne? Das ist ja auch keine Ewigkeit. Und ich habe manchmal noch den Eindruck, es gibt da noch immer so einige, die immer noch genauso ticken.
Wir müssen uns so die Statistiken angucken, jetzt mit diesem Begriff Lifestyle, Teilzeit, sind ja die ganzen Statistiken mal wieder in den Medien gewesen, ne? Wie viele Frauen eigentlich in Teilzeit arbeiten und wie viele Männer in Teilzeit arbeiten. Also ich denke, die Statistik ist immer noch eindeutig, dass Frauen viel, viel mehr Care-Arbeit machen. Und das ist für beide Seiten schade, ne? Für die Volkswirtschaft übrigens auch. Es wäre besser, weil das sind oft Fachkräfte. Also die haben ja auch, die machen ja im Schnitt die besseren Studienabschlüsse. Warum haben die eigentlich nicht nachher den besser bezahlten Job? Ist ja irgendwie auch verrückt. Und den Männern entgeht ja auch was. Du hast doch keine Kinder gekriegt, nur damit du mehr Geld verdienen musst, um die Familie zu versorgen, sondern weil du Zeit mit deinen Kindern verbringen willst und nicht. Das ist doch auch ein Mehrwert fürs Leben. Das ist doch nicht, also es geht doch auch Männern was verloren, wenn sie das nicht machen, in meinen Augen. Das ist doch gerade das Tolle an unserer heutigen Zeit, dass wir Männer nicht nur als Versorger sehen und Frauen als die automatisch zu Hause bleiben, sondern dass jedes Paar selber aushandeln kann, was für die beiden Menschen denn gut passt. Also abgesehen von den gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, die natürlich auch, ja? Also.
Ey, ich habe Kinder gekriegt, damit später meine Rente bezahlt wird. Und ich habe jetzt dafür gesorgt, dass mein Sohn in die Pflege geht, damit ich da jemanden habe, auf den ich zugreifen kann. Also ist doch irgendwie logisch, dass man sowas macht.
Ja, oder? Zukunftsorientiert.
Genau. Also so schlecht bin ich doch eigentlich gar nicht als Unternehmer, wenn ich so einen Blick habe.
Eben.
Ja, sehr schön. Ich habe ja noch eine Frage. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu Retail und zu dem, was ihr macht, bevor wir dann langsam auch zu Ende kommen. Jetzt sind ja generell die Einsparungen, was so Emissionen dergleichen angeht, bei 5G mittlerweile schon ziemlich gut. Man sagt ja auch, bei Glasfaser spart man ja auch viel mehr gegenüber. Ne? Das ist alles schon eigentlich richtig gut. Und da werden, glaube ich, sogar im Verhältnis zu früher gut und gern so 30% weniger emittiert. Aber auf der anderen Seite muss ja auch unglaublich viel Infrastruktur aufgebaut werden. Es kommt immer mehr KI zum Einsatz. Dadurch entstehen dann wieder viele neue Emissionen. Es egalisiert sich das. Wie geht ihr damit um? Also
es gibt diesen sogenannten Rebound-Effekt. Ne? Wir kennen ihn von LED. Das Licht wird viel effizienter. Und was machen wir? Mehr Licht. Also ne, in Summe wurde dadurch überhaupt kein Strom gespart, weil vor allen Dingen mehr Licht überall ist.
Vorzugsweise zu Weihnachten.
Ja. Aber auch in Freiburg gibt es beleuchtete Fahrradwege, die blenden dich. Weißt du, nachts, es ist dunkel, du hast ich habe einen Flaggscheinwerfer als Fahrradlicht vorne, also der ist wirklich hell, aber ich habe diesen Fahrradweg und die Lampen gehen an durch den Bewegungsmelder und ich denke so, boah, ist das hell, ich sehe überhaupt nichts. Und das ist, weil es nichts kostet, ne? Und man denkt, Licht ist Sicherheit, ja, dabei. Also.
Aber nicht für die Tiere, für viele kleine Tiere, ne? Das ist Katastrophe.
Also. Positiv an 5G ist schon die viel effizientere Technologie. Es ist auch übrigens im Gegensatz zur langläufigen Diskussion, die wir vor ein paar Jahren bei der Einführung hatten, eine sehr bekannte Wellenlänge. Das heißt, wir wissen die Auswirkungen auf den menschlichen Körper viel besser als die Mobilfunkstrahlung, die wir davor hatten. Ja, also das ist wirklich verrückt, was da passiert ist. Was aber auch ein schöner Effekt ist, den viele nicht kennen, weil 5G eine kürzere Distanz überbrückt. Das heißt, man braucht eigentlich mehr Funkantennen. Hat das dafür gesorgt, dass Netzbetreiber nicht alle neue Funkmasten bauen, sondern dass sie sich Funkmasten teilen? Viel mehr als vorher ist es so, dass es einen Funkmast gibt, der einem der Netzbetreiber gehört, meinetwegen Vodafone, aber da auch eine Telekom-Antenne dran ist, weil die sonst die Infrastruktur gar nicht stemmen könnten. Und das ist meine Form von Kooperation versus Konkurrenz, die hätte ich nicht erwartet. Die reden auch nicht groß drüber, aber es passiert, weil es fast unmöglich wäre. Es würde Milliarden kosten, wenn jeder dieses Netz selber ausbauen würde. Und das machen alle drei, also auch Telefonica macht das. Und das finde ich irgendwie so einen schönen Nebeneffekt, der sehr positiv daran ist. Ansonsten muss man sagen, die Anzahl der Daten, also die Menge der Daten, Gigabytes, die wir nutzen, steigt die ganze Zeit. Es ist auch nicht davon auszugehen, dass es weniger wird. Die Positivbeispiele sind sowas wie autonomes Fahren und Sicherheitsfeatures. Ich weiß nicht, ob du Bus oder Straßenbahn fährst oder Zug. Das, was die Bevölkerung viel macht, ist TikTok-Videos gucken oder andere.
Ja, ich nehme längere Strecken, fahre ich gern in der Bahn und ich bin da wirklich so ein Fossil, weil ich einer der ganz wenigen bin, die mit so einem klassischen Buch da sitzen. Ich liebe es, überall zu lesen. Auch im Wartezimmer, wenn ich irgendwie nur zum Arzt muss. Ich habe immer mein Buch dabei. Und dann, ich weiß nicht, ob ich schräg angeguckt werde. Ich lese ja. Ich bin, glaube ich, einer der Arzt wenigen.
Ich lese total gerne. Dieses haptische Erlebnis würde ich sonst vermissen. Aber es ist tatsächlich durch diesen Mehrverbrauch der Daten, waren wir dadurch am Ende im Moment keine Energie und im Moment auch überhaupt keine CO2-Emissionen, obwohl der Strom ja tendenziell immer grüner wird in Deutschland. Das ist schon bitter und da würde ich auch jeden anhalten. Man kann das auch ein bisschen optimieren, wenn man zum Beispiel im Zug unbedingt Serien gucken will, dann kann man die zu Hause im WLAN runterladen aufs Handy. Die haben ja mittlerweile Speicher ohne Ende und die dann im Zug gucken. Man muss auch nicht alles streamen. Ne, das kostet, also WLAN ist viel effizienter, weil es eben nur bis zum WLAN-Router geht und dann in, ja, je nachdem in der Region Glasfaser oder auch nicht, aber das viel effizienter ist als zum Funkmast und dann erst in die Kabel. Da braucht man viel mehr Energie für. Das sind so kleine Sachen, die helfen. Und wirklich überlegen, ob man dieses ewige Scrolling, das tut einem ja auch nicht gut psychisch. Manchmal ist es auch gar nicht so schlecht, mit dem Nachbarn zu reden oder aus dem Fenster zu gucken.
Mensch, da haben wir doch am Ende jetzt ganz konkrete Tipps, das finde ich super. Aber das finde ich auch ganz spannend zu sagen, ja klar, ich kann mir die Sachen runterladen, weil ich da auch viel, viel weniger Emissionen emittiere und dann gucke ich mir das in Ruhe an. Mal ganz davon abgesehen, wer in der Bahn fährt, weiß auch, dass da die Verbindung eh nicht immer sehr stabil ist. Das ist vielleicht nicht ganz so sinnvoll. Aber was sinnvoll ist, ist mein Sinnstift, den jeder bekommt, jeder meiner Gäste bekommt. Und das ist ein Bleistift, mit dem kann man dann schreiben und wenn die Nutzungsdauer dann dem Ende gegenneigt, hat er oben doch so eine kleine Samenkapsel, die pflanzt man ein, das gießt man gut und dann bekommt man hübsche kleine Vergissmeinnicht. Und dazu gibt es immer eine Frage.
Der Sinnstift.
Alma, was ist denn, abgesehen von wahrscheinlich Nachhaltigkeit, dein wichtigster Kernwert? Was ist dir so wichtig im Leben, wo du sagst, da lebst du auch?
Für mich ist ganz klar Gerechtigkeit. Ich habe einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, steht in jedem meiner Grundschulzeugnisse, auch vielleicht etwas über die Maßen damals. Aber Gerechtigkeit auch zum Beispiel im sozialen Sinne, dass wir echt aufpassen müssen, dass wir Vermögen gerecht verteilen, weil es gibt Spermienlotterie, sagt man ja so schön. Es ist auch nur Glück, dass wir alle in Deutschland geboren sind. Und dieser Verantwortung sollten wir uns auch bewusst sein, weil es ist nicht gerecht, dass wir Deutschen so ein Luxusleben führen, wie wir führen im Verhältnis zum Rest der Welt, ja, drittgrößte Volkswirtschaft. Wir sind schon auch einfach reich, das darf man auch so sagen. Und trotzdem passen wir nicht gut auf die unterste Vermögensspanne der Gesellschaft auf. Ne? Wir haben Obdachlose, Leute fallen durchs Raster. Das ist nicht angemessen für so ein reiches Land, finde ich. Und diese Art von Gerechtigkeit ist mir persönlich sehr wichtig.
Wow, sehr cool. Ja, es stimmt. Wenn man die Zahlen liest, ne, auch Kinder mittlerweile, die von Armut bedroht sind, das wächst seit Jahren ständig. Das ist schon erschütternd, wenn man wirklich bedenkt, dass es uns hier so wahnsinnig gut geht am Ende. Und wir haben, das ist mittlerweile einer meiner Lieblingssätze, wir haben ja tatsächlich hier in Deutschland mehr Lösungen als Probleme. Wir müssen ja nur einfach mal loslegen.
Vielleicht, ich darf aber ein kleines Beispiel anbringen, wo ich drauf ich sehr stolz bin. Als Retail engagieren wir uns tatsächlich im Obdachlosenbereich und versorgen Obdachlose mit Endgeräten, mit Chipphones zusammen und Handyverträgen von uns kostenfrei, damit die digitale Teilhabe haben, weil es für Obdachlose heutzutage schwer ist, einen Termin auf dem Amt zu vereinbaren, weil man das digital macht, aber ein Internetcafé kennt ja kaum noch jemand von uns. Wie sollen die das denn machen, wenn die gar keine Endgeräte haben? Und auch die haben Familie, mit der sie mal telefonieren wollen. Und da engagieren wir uns gerade zunehmend. Und das ist was, was auch bei uns in der Firma für wahnsinnig viel Sinn gesorgt hat, weil wir gemerkt haben, das liegt uns total im Herzen. Und wenn wir da was beitragen können, direkt mit unserem Produkt, super schön. Und das ist halt auch nur möglich, weil wir genug Kundinnen haben, die es möglich machen, dass wir uns das leisten können, diese Tarife kostenfrei rauszugeben.
Und das ist ein tolles Beispiel, weil das zeigt ja auch, wir haben so im täglichen Leben die Dinge, für uns ist das ganz normal, aber machen uns null Kopf darüber, was das für andere Menschen bedeutet, die da keinen Zugriff drauf haben. Es wird ja tatsächlich immer alles digitaler. Das ist dann, ja, tolle Aktion. Da werde ich übrigens den Link zur Webseite natürlich unten in den Shownotes haben, sage ich aber gleich nochmal, damit ihr euch da auch nochmal informieren könnt. Dann kommen wir zu den drei schnellen Fragen zum Abschluss. Sammelst du denn heute immer noch wie damals als Kind Müll im Wald? Und wenn ja, bei welchem Lieblingswetter?
Ja, mache ich. Ich habe immer eine kleine Tüte dabei, damit ich Müll beim Joggen oder Wandern aufsammeln kann. Und Lieblingswetter ist, wenn es am Berg neblig ist und man durch den Nebel, durch den mystischen Wald laufen kann.
Sieht man aber nicht so viel den Müll.
Ah, das in Freiburg ist das ja immer so eine, das ist ja wie in der Wolke sein, man sieht den Boden schon gut und wenn da dann so Plastik rumliegt, das sieht man schon immer gut. Und das sammeln mein Lebensgefährte und ich dann immer ein und haben immer Mülltüten dabei, dass wir es mit nach Hause nehmen können.
Gibt's Salat, denn den muss man nicht kochen. Kochst du dich gern?
Nein, ich koche nicht gerne.
Aber Salat ist, geht.
Ja, ich esse auch gerne, aber ich koche einfach nicht besonders gerne.
Das heißt, bei der Auswahl des Lebenspartners ist immer die erste Frage, kochst du oder wie macht man das da?
Man kann ja auch Geld ausgeben für Essen, dann kochen das andere Menschen für einen. Okay. Ich kann auch kochen, also ich habe ja vorher auch alleine überlebt, aber mein Lebensgefährte kann schon besser kochen als ich, muss sagen. Der hat auch einen Vorteil, der ist Chemiker. Die wissen ja per se besser, wie das geht, würde ich sagen.
Aber das zusammenmischt super. Nee, das finde ich gut. Er hat auch immer zu Hause das Agathe Christi Kochbuch stehen, da wird mir allerdings nervös werden bei. Na gut, wo wir gerade bei Buch sind, welches Buch würdest du uns denn empfehlen, wo du denkst, oh, das sollten wir unbedingt lesen?
Ein ganz tolles Buch, wo ich noch mittendrin bin, deswegen kann ich gar nicht zu Ende empfehlen. Das heißt What If We Get It Right? Also ich lese es auf Englisch. Und da sind Zukunftsvisionen darüber, wenn wir diese Dinge, die gerade auf der Kippe stehen, was Klima, aber auch soziale Gerechtigkeit, Demokratie angeht, da sind Experten eingeladen und das sind Interviewformate und es geht immer um die Vision, was bräuchte es, damit es quasi den richtigen Schwenk nimmt, also den sinnvollen Schwenk und wie würde die Welt dann aussehen? Und das macht einen so hoffnungsvoll und gibt Energie, nicht darüber nachzudenken, was ist, wenn der Klimawandel noch viel schlimmer wird, sondern darüber nachzudenken, wie könnte die Welt aussehen, wenn wir es gut machen? Und wer sagt denn, dass wir das nicht hinbekommen? Also sich mehr mit den positiven Visionen beschäftigen, das gibt mir richtig Energie, das kann ich sehr empfehlen.
Kannst du den Titel nochmal sagen?
What if we get it right? Also was, wenn wir es hinbekommen?
Weiß den Autor zufällig? Klingt nämlich so spannend.
Das Internet weiß den bestimmt.
Google.
Das ist eine Sie. Auch Ecosia weiß das. Ja, genau. Ayana Elizabeth Johnson heißt sie.
Super, vielen Dank. Dann werde ich es nämlich finden. Sehr gut. Das ist alles gut. Ja, das kenne ich nicht und da würde ich mich natürlich direkt drauf stürzen. Super. Also, wieder was gelernt. Ja, dann vielen Dank, dass ihr auch dieses Mal bei dem Podcast Gewinn mit Sinn dabei wart und natürlich ganz herzlichen Dank an meinen Gast Alma Sprebille, Gründerin und Geschäftsführerin von dem nachhaltigen Mobilfunkanbieter WeTel. Und wie ich gerade schon gesagt habe, den Link zur Webseite gibt es dann unten in den Shownotes, sodass ihr euch hier informieren könnt und schauen könnt und im Idealfall natürlich euren Mobilfunkanschluss wechselt, denn das ist mehr als sinnvoll. Mein Name ist Jürgen Schöntauf von Sinnstifter Kultur und meine Mission ist es ja, Unternehmen auf dem Weg zu einer sinnstiftenden und werteorientierten Unternehmenskultur zu begleiten oder über sie zu berichten, so wie ich das hier in meinem Podcast mache. Und das ist so das, was ich liebe, sinnstiftende Unternehmen. Heute haben wir mal eins mitbekommen, was so richtig geil ist, ich sage das jetzt einfach mal so, weil ich das genauso empfinde, die wirklich im Verantwortungseigentum das machen, die im, glaube ich, Gemeinwohl zertifiziert sein, also in der Gemeinwohlökonomie zertifiziert sind und hier wirklich ganz, ganz viele tolle Sachen machen, Verantwortung übernehmen. Das ist ja das, was sinnstiftendes Unternehmertum am Ende bedeutet, Verantwortung zu übernehmen für unsere Umwelt, für die Gesellschaft, für die Menschen. Und dass es sogar funktioniert, zeigt ja, dass Vitel erfolgreich auf dem Markt ist und sogar in andere Unternehmen investieren kann. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert, vielleicht sogar weiterempfehlt und selbstverständlich könnt ihr wie immer ein Feedback geben und bis zur nächsten Folge mit Gewinn mit Sinn und ganz, ganz herzlichen Dank an dich, liebe Alma, für dieses wirklich tolle, inspirierende Gespräch. Vielen Dank.
Vielen Dank nochmal für die Einladung, hat Spaß gemacht.
Sehr, sehr gerne. Bis bald.
Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Abonniere den Podcast und du findest immer wieder den Weg zu deinem Wertekompass. Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte. Mehr auf sinnstifter-kultur.de.